Ich habe irgendwann in einer Andacht Kapitel 13 von Matthäus angeschaut mit den Leuten. Da habe ich gedacht, mal, das wäre noch ein gutes Thema für heute. Und als ich so eine Meldung von bearbeiten habe, habe ich gedacht, oh, in was hast du jetzt reingestürzt? Es ist noch heftig, das Kapitel. Es geht um das Reich der Himmel. Und das ganze Kapitel Matthäus 13 ist voll von diesen Gleichnissen vom Reich der Himmel. Und wir finden da drin, dass das Reich der Himmel, was ist das überhaupt? Das fängt eigentlich auf unserer Erde statt. Aber der König ist abwesend. Jesus ist im Himmel. Er ist zur Rechte vom Vater. Er hat uns natürlich einen Stellvertreter hinterlassen, der Geist Gottes, der in uns wohnt. Wir dürfen als Gläubige in einer Art Himmelreich, vor Himmelreich leben. Da auf dieser Erde, wenn wir Frieden haben im Herz, ist eigentlich die Kirche gemeint damit, also Gemeinde während der Abwesenheit von Christus. Die Zeit der Gemeinde, im Alten Testament ein Geheimnis und für viele Ungläubige auch ein Geheimnis. Was ist denn Gemeinde? Die fragen uns manchmal ganz eigenartige Sachen, die wir aber gleich gut verstehen können. Zum Beispiel, warum gibt es bei euch so viele verschiedene Gruppierungen? Ja, das ist wahr. Das ist auch ein bisschen ein Geheimnis. Das. Wahrscheinlich, weil wir verschiedene Stellen aus der Schrift verschieden gewichten. Und manchmal halt auch mit ein bisschen Irrtum, ja, versetzt. Und das ist auch etwas ganz Konkretes vom Reich der Himmel. Es ist Koexistenz vom Bösen und vom Guten. Und das ist für uns recht herausfordernd. Weil wir leben in einer Welt, da gibt es Gutes und es gibt Böses. Es gibt sehr Gutes und es gibt abgrundtief Böses. Und wir müssen uns mit dem auseinandersetzen. Und unser Leben ist ein Kampf in der Auseinandersetzung mit dem. Ich möchte ein bisschen etwas lesen. Lass dich da nicht zu fest rausbringen. Ich sage immer, in welchem Vers ich weiterlese. Aber die, die es gerne vor Augen haben. Matthäus 13, 1-3. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich setzte, und alles Volk stand am Ufer. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Fahre weiter, Vers 10 und 11. Da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Vers 16 aus 17. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Vers 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Vers 33. Ein anderes Gleichnis sagte er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Vers 36. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und noch Vers 51. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Und vielleicht noch Vers 58, der letzte Vers im ganzen Kapitel. Jesus ist nachher nach Nazareth. hat dort in der Synagoge gelehrt. Und es heisst am Schluss, und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Die zu Nazareth haben ihn offenbar zu wenig gut oder zu gut kennt. Oder gemeint, sie kennen ihn zu gut. Ist doch der Sohn von Josef und von der Maria, oder? Und seine Brüder sind da unter uns und seine Schwestern. Und wieso kann der so gescheit reden und die Wunder machen? Und er ist doch nur ein Mensch. Und dann ist Unglaube übrig geblieben. Das Kapitel fängt an. An jenem Tag aber ging Jesus hinaus und setzte sich an den See oder an das Meer. Das ist bildlich, kann man das auch ein bisschen interpretieren. Jesus verlässt das Haus Israel und wendet sich an die Heiden, das Völkermeer. Lest man in der Offenbarung etwa das Meer von den Nationen, von den Sprachen, könnte ein kleines Bild für das sein. Und das macht er nach dem Kapitel 12. Und im Kapitel 12 haben die Obersten von den Pharisäern, von den Sadduzäern gesagt, durch den Obersten der Dämonen treibst du die Dämonen aus. Sie haben ihn völlig abgelehnt. Das, was er als Gott, als Gottes Sohn macht, haben sie Satan zugesprochen. Und damit haben sie die Sünde gegen Heilige Geist begangen, wo eigentlich nur, könnte man fast sagen, religiöse Führer zur Zeit von Jesus konnten machen. Sie haben ihn gesehen, vor Augen gehabt, sie haben seine Wunder gesehen, sie haben alles miterlebt und haben ihn abgelehnt. Und das, was er macht, Satan zugeschrieben. Und wenn sie sich so abwenden, wendet sich Jesus jetzt auch ab. Und jetzt gilt es für alle Menschen. Und darum, selig seid ihr, eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Und wenn wir die Bibel lesen und der Geist Gottes mit uns ist, dürfen wir einiges verstehen, ich würde sagen, immer ein bisschen mehr. Und jetzt wird wie eine Seite gewendet, Jesus wendet sich also auch an andere. Und das sind jetzt die sieben Gleichnisse, die da drin sind, in diesem Kapitel. Und das Bild lasse ich jetzt einfach fast die ganze Predigt stehen. Am Schluss gibt es dann noch ein paar andere. Das erste Gleichnis vom Sämann mit diesen vier verschiedenen Böden. Das Problem ist nicht die Saat, sondern der Boden. Und nachher das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen bis zur Ernte wird beides stehen, wachsen und erst beim Schluss der Weltzeit wird es getrennt. Oder das vom Senfkorn, kleine Samen, grosse Wirkung. Das vom Sauerteig, wo der ganze Teig durchsäuert. Und dann gibt es wieder eine Zäsur. Dann sagt Jesus, jetzt habe ich genug erzählt, geht hey. Er entlädt die Volksmenge. Und er geht wieder ins Haus zurück. Mit den Jüngern zusammen. Und dann sagt er noch durch ein Gleichnis. Zuerst, wie wir gelesen haben, fragen die Jünger dort im Haus, tun es noch das Gleichnis vom Unkraut im Acher auslegen. Und nachher erzählt Jesus noch das vom Schatz im Acher, das von der kostbaren Perle und zuletzt das vom Fischnetz, wo die Engel am Ende der Zeit die Guten und die Bösen trennen. Und jedes Mal haben wir gelesen, das Himmelreich oder das Reich der Himmel gleicht, dem und dem. Also, es ist ein Reich auf dieser Erde, wo der König jetzt gerade nicht da ist. Wir reden von dieser Zeit, wo wir drin leben, in der Zwischenzeit, wo Jesus als Erlöser da ist und wo er dann als König, Richter und Herrscher wieder wird zurückkommen. Zeit vor Gemeinde, aber es geht eben nicht nur um Gemeinde, es geht um die ganze Welt eigentlich, alle Bewohner. Es geht eben um die Koexistenz von Bös und Gut. Und vielleicht noch gerade am Anfang eine Bemerkung dazu. Man kann verschiedene Auslegungen lesen zu Matthäus 13. Also einige legen es so aus und andere legen es anders aus. Und ich lege es jetzt halt so aus, wenn ich es auslege. Wenn es jemand ein bisschen anders auslegt, macht es nicht einmal etwas. Es ist nicht heilsrelevant. Ich komme dann am Schluss noch darauf zurück. Ich sage zum Beispiel die Vögel im Senfkornbaum und der Sauerteig im Teig ist etwas Böses. Andere interpretieren das als etwas Gutes. Hat mich erstaunt, weil ich nur Kommentare gelesen von Theologen, die mir eigentlich sehr lieb und sehr wert sind und die treue Leute sind im Glauben. Aber auch die haben verschiedene Ansichten dazu. Noch interessant. He? Für mich sind die Vögel und der Sauerteig wirklich das Bild vom Bösen. Habe ich glücklicherweise mehrfach so gefunden in Kommentaren. Unter anderem im Matthäus-Kommentar vom Herr Alexander, vom Gründer der Action Biblique. Aber nachher auch in einem der besten Kommentare, die ich kenne, von William MacDonald. Auch beim Arno C. Gebelein oder beim John Walford. Also es gibt viel, was sie so auslegen, wie ich es jetzt auslege. Irgendwie denke ich, wenn wir die Bibel lesen und verschiedene Kommentare haben und verschiedene Auslegungen, dann können wir entweder sagen, beides ist möglich. Oder wir können es machen, wie ich es jetzt das mal gemacht habe, dass ich mir sage, und jetzt entscheide ich mich für die eine Auslegung. Ich sehe es so. Behaupten nicht, dass das die einzig mögliche ist. Aber sie beißen einander nicht gross. Noch einmal. Königreich findet auf dieser Erde statt. Das Böse und das Gute ist beides da. Und wir leben und kämpfen in dieser Zeit. Und vielleicht helfen uns die Gleichnisse, unsere Kämpfe ein bisschen besser zu verstehen. Und ein bisschen besser einzuordnen. Warum haben wir die? Es fängt an mit dem Gleichnis vom Seemann. Ich gehe jetzt ein bisschen darauf ein. Wie gesagt, das Problem ist nicht der Samen. Der Samen ist das Wort Gottes. Das Gleichnis wird uns ziemlich genau erklärt in der Bibel. Der Boden ist das Herz, das menschliche Herz. Und jetzt kann es sein, dass Saatgut auf den Weg geht. Der ist hart, hart gestampft. Es gibt harte Herzen. Die lehnen das Wort ab. Und dann passiert etwas, dann kommen die Vögel, hier ein ganz klares Bild vom Bösen, wo der Samen wegbicken. Und dann hat man nichts mehr davon. Man hat es zwar gehört, aber es ist wieder weg. Oder man hat ein bisschen Erde, aber darunter ist es felsig, auch ein bisschen verhärtet. Dann gibt es eine kurze Begeisterung. Aber bei Schwierigkeiten und Verfolgung gibt man auf. Das will man dann doch nicht. Das Evangelium soll zwar helfen, aber es darf nichts kosten. Dann gibt es einen dritten Boden. Dort wachsen vor allem Dornen. Und das sind die Sorgen dieser Weltzeit. Und mit euch, ja, die werden wir immer wie bekannter und präsenter jetzt, so wie sich die Welt allgemein entwickelt. Die Sorgen dieser Weltzeit, jetzt müssen wir aufpassen, dass die das Wort nicht ersticken. Dass wir uns freuen am Wort Gottes und uns nicht zubetonieren mit den Sorgen in dieser Weltzeit. Und der Betrug des Reichtums. Also nicht der Reichtum selber, aber der Betrug des Reichtums, der ersetzt dir nie die Freude am Heil. Das kann er nicht. Und dann gibt es zum Glück aber auch, also da die drei Böden können eigentlich die drei Hauptfinden darstellen vom Evangelium. Die Vögel, die kommen, das Böse, das die Saat wegfrisst. Oder der unser Fleisch, das begeisterungsfähig ist, aber nicht ausdauernd und ein bisschen wetterwendig, leidensscheu. Und auch noch die Welt, die das Wort erstickt. Aber zum Glück gibt es noch den vierten Boden. Fruchtbaren Boden. Und da dreht der Samen Frucht. Und der, und wie, oder? Hundertfältig, 60-fältig, 30-fältig. Das ist wunderschön. Jetzt vielleicht könntest du das schlechtes Gewissen bekommen und denken, ui, ich weiss nicht, ob der meine Frucht, ob ich, ob sich wegen mir mindestens 30 Leute bekehrt habe. Ich weiss nicht, ob man das so aufrechnen könnte. Ja, es kann sein, dass die Frucht eben auch darin besteht, dass wir das Wort aussäen und dass sich Leute bekehren. Ist schön. Kann aber auch sein, dass die Frucht einfach der Geist Gottes ist, der uns umändert. Dass wir Jesus ähnlicher werden. Und vielleicht tust du lieber beten, als auf dem Acker aussen säen. Es ist beides gut. Es braucht beides. Sind wir unterwegs mit Gott, da, wo er uns herstellt, mit unseren Gaben. Im zweiten Gleichnis gibt es einen, der gute Saat sagt, und dann kommt der Find und sagt Unkraut mitten da drin. Und beides muss wachsen. Man darf das erste nicht ausreißen. Erst bei der Ernte, am Ende der Weltzeit, wird das getrennt. Das Gute in die Scheune, in Gottes Gegenwart, und das Böse wird verbrannt. Gericht. Auch da spüren wir ganz deutlichen Kampf. Gut und Böse unmittelbar nebeneinander. Und wenn wir das Böse ausreißen würde, würden wir das Gute auch gerade beschädigen. Das Gleichnis vom Senfkorn, das Himmelreich, das am Anfang ganz klein ist. Damals das kleinste bekannte Samenkorn. Aber es wird ein grosser Baum oder ein riesiger Busch. Und dann kommen aber die Vögel vom Himmel und nisten da drin. Und irgendwie sehe ich da eine Gemeinde, wo zuerst klein ist, kleine Samen, aber jetzt ist es weltweit. Aber es gibt Einflüsse von außen, die schädlich sind. Und die kommen einfach und die nisten sich ein. Und die machen sich da platt. Du kannst Vögel nicht hindern, in einen Baum zu fliegen. Der Luther hat, glaube ich, gesagt, du kannst einen Vogel nicht hindern, auf deinen Kopf zu fliegen oder um deinen Kopf zu fliegen, aber du kannst ihn hindern, in den Haaren ein Nest zu bauen. Oder? Das kannst du machen. Einflüsse von außen, die kommen, die nicht gut sind, Liberalismus, Humanismus, weiss nicht was alles, wo in der Gemeinde drin sind und in der Gemeinde Schaden anrichten. Gibt es. Das ist uns allen bekannt. Es gibt Sachen, Irrlehren, die in der Gemeinde Schaden anrichten. Und nachher auch das Gleichnis vom Sauerteig, wo Jesus auch erzählt, das ist eine Frau, die den heimlich offenbar in ein Mehl hinein mischt, bis das Ganze durchsäuert ist. Man kann sagen, das ist jetzt etwas Gutes, oder? Das Wort Gottes, das die ganze Welt durchdringt und so, wäre ja ein schönes Bild, aber ich muss sagen, oh dir, das wäre fast zu schön, um wahr zu sein, dass das Wort Gottes die ganze Welt durchdringt und irgendwann sind wir alle so heilig auf dieser Erde, dass der Jesus zurückkommen kann in sein Reich. Das ist übrigens die Lehre vom Postmillennialismus, aber der ist nicht mehr so aktuell. Wo man dann eben sagt, wenn die Welt bekehrt ist, wenn wir alle erreicht haben und wenn die Leute gläubig sind, dann kann der König kommen in sein Reich, oder? Ich sehe es nicht so. Für mich ist auch hier das Urteil ein Bild vom Bösen. Ist übrigens in der Schrift praktisch immer ein Bild vom Schlechten, der Sauerteig. Er muss ausgeschafft werden. Man muss vor der Fastenwoche das ganze Haus putzen, dass niemand mehr Sauerteig ist und so weiter. Also der muss weg. Überall ist Sauerteig eigentlich ein schlechtes Beispiel. Und von Irrlehren wissen wir eigentlich auch genug, dass die von außen kommen und manchmal von innen. Dass es Brüder sein können, die plötzlich abweichen, Schwestern, und anfangen Lehre vertreten, die nicht mehr mit dem Wort vereinbar ist. Gefahr von außen, Gefahr von innen. Und jetzt gibt es Zäsur. Jesus entlässt das Volk und geht wieder ins Haus zurück. Und ich bin sehr froh über den Vers. Ihr habt sicher auch schon gehört von der Ersatztheologie. Dass Israel absolut keine Rolle mehr spielt, sie ist auf die Seite gestellt, das zählt für Gott nicht mehr. Er hat sie verlassen und hingegeben und jetzt ist die Gemeinde an ihrem Platz. Ich sehe es nicht so. Gott hat mit Israel sehr wohl noch sehr viel vor. Und auch Juden können gerettet werden und gehören nachher zur Gemeinde. Und es steht sogar in der Bibel, dass sie einig werden, den erkennen, was sie durchbohrt haben, durchstochen haben. Und sie werden sich zu ihm bekehren. Also wir können die Juden nicht einfach auf die Seite schieben und sagen, die sind absolut nicht mehr wert im Plan Gottes. Das stimmt nicht von mir aus gesehen. Und hier in diesem Kapitel gibt es einen Moment, wo sich Jesus wieder von der grossen Menge abwendet und sich wieder den gläubigen Juden zuwendet. Und jetzt kommen seine Jünger und fragen ihn, was ist denn das mit dem Gleichnis vom Unkraut im Acher? Und jetzt ist so etwas ganz Interessantes. Die Saat ist nicht mehr das Wort Gottes. Die Saat sind Menschen. Die Guten, die, die glauben, die Gläubigen, die werden von Jesus gesagt in die Welt hinein. Du bist irgendwo da in dieser Welt und du musst dich da zurechtfinden. In diesen Kämpfen gegen das Böse auch. Und die Bösen, die werden auch gesagt, die Ungerechten, vom Find von Satan selber, wird so erklärt. Beides wächst nebeneinander auf dem gleichen Acker. Und ich habe gelesen irgendwo, es gibt eine Pflanze, die heisst Taumellolch. Und die wächst oft in Weizenfeldern und sie sieht aus wie Weizen. Man kann sie, wenn sie jung ist, nicht gut unterscheiden. Aber wenn sie dann wachsen und wenn sie Ähre ansetzen, dann kann man es an den Ähren sehen, weil es aus der Weizen ist. Noch interessant, he? An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ja, am Schluss kommen die Engel, bringen die Ernte ein, trennen das, die einen für den Himmel, die anderen für das Gericht. Und dann steht am Schluss von diesem Gleichnis im Vers 43 etwas ganz Schönes. Zuerst etwas Herz. Die, die weggeworfen werden, sie werden in den Feuerofen geworfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also wir, die Gerechten, werden mal leuchten wie die Sonne. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du seist ein bisschen traurig oder sonst irgendwie bedrückt und vielleicht leuchtest du nicht genug, dann kann ich dich trösten. Wenn wir dann im Reich Gottes sind, dann leuchten wir dann schon. Und wenn jetzt vielleicht der Leidensdruck oder gewisse Nöte einfach zu gross sind, dass halt nicht so leuchtest, dann musst du dich nicht sorgen. Wenn wir dann mal erlöst sind aus diesem Leben, bei Jesus sie in seinem Reich, sie im Himmel, dort werden wir leuchten. Und ich habe noch gedacht, ich freue mich wahnsinnig, euch dort zu sehen, wenn ihr so leuchtend daherkommt. Und habe eine kleine Bitte, tut mich dann nicht zu fest blenden. Dort leuchten wir dann, ja. Und dann erzählt er so ein Doppelgleichnis. Ganz kurz, in drei Versen, zwei Gleichnisse. Er sagt, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. So, ein bisschen weiter unten kommt dann noch der Vers 51, zeigen dann noch einmal, wo Jesus fragt, habt ihr alles verstanden? Und ich finde es so schade, dass die Jünger ja gesagt haben. Die haben nicht alles verstanden. Wir auch nicht. Auch die zwei Gleichnisse, die werden ganz anders ausgelegt, an verschiedenen Orten. Für die einen, das unterstütze ich, ist der Mensch da, der so einen verborgenen Schatz im Acker sucht? Das ist Jesus, der sein Volk Israel verbirgt, der aber noch einen Plan mit ihm hat. Er tut es nicht verwerfen, es ist nur verborgen. Und nachher der Kaufmann, das ist auch wieder Jesus, sucht schöne Perlen. Und wenn er eine kostbare findet, verkauft er alles, was er hat, und kauft die. Und ich denke, Jesus hat wirklich alles aufgegeben, um uns zu retten. Er hat das Himmelreich aufgegeben, ist auf die Erde gekommen, hat hier gelebt, über 30 Jahre lang, vielleicht etwa 36 Jahre. Und er hat sein Leben hergegeben. Alles aufgegeben, damit wir gerettet werden können. Interessant ist, dass er den Schatz gar nicht suchen musste. Den ein Mensch fand, hat ihn einfach gefunden und nachher versteckt. Hingegen Perlen sucht er. Er sucht schöne Perlen. Und so ist es vielleicht auch an uns, eben Zeugnis zu geben und zu suchen. Ab und zu findest du jemanden, der über den Glauben reden will. Und ab und zu hast du einfach Ablehnung. Die will gar nicht darüber reden. Das ist möglich. Das ist unser Auftrag heute. Aber Jesus hat es gemacht und er hat uns gesucht und er findet uns. Wenn wir ihn finden, dann dürfen wir ihn finden, dann gibt er sich, uns zu erkennen. Das macht er. Interessant, das ist bei fast allen Auslegern genau gleich. Der Schatz ist Israel, Perlen ist gemeint. Aber wer der Mensch oder der Kaufmann ist, das ist bei den einen eben Jesus und bei den anderen eben nicht. Aber ich finde, das Heil kann man nicht kaufen. Ich könnte jetzt nicht sagen, jetzt habe ich das Heil gefunden, die Perlen da, und jetzt kaufe ich es. Nein, das geht nicht. Ich kann es nicht kaufen. Das Heil ist ein Geschenk. Das können wir über im Glauben. Das können wir mit unseren Gütern unmöglich erkaufen. Aber Jesus hat uns erkauft. Und dann kommt das letzte Gleichnis, das vom Netz, vom Fischnetz. Da wird am Ende der Weltzeit wird das Netz ausgeworfen und alle werden gesammelt. Und die Guten, die kommen auch ins Himmelreich, und die Schlechten werden auch wieder in den Feuerofen geworfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Steht wieder. Beide Gleichnisse fürs Ende der Zeit. Das vom Fischnetz und das von der guten Saat und vom Unkraut. Wie gesagt, schade, haben die Jünger gesagt, jawohl, wir haben alles verstanden. Das haben sie nämlich gemacht. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? Das ist noch eine gute Frage, oder? Habt ihr wirklich alles verstanden? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Ja, noch heute verstehen wir es ein bisschen verschieden. Ja, vorher gesagt, das ist nicht heilsrelevant. Also du wirst nicht gerettet oder verloren, ob du jetzt glaubst, dass der Kaufmann ein Mensch ist, der das Heil findet und alles liegen für das und dafür das Heil erwirbt, oder ob es eben Jesus ist, der gemeint findet und für das alles hat aufgegeben. Wichtig ist, dass wir wissen, Jesus ist auf die Erde gekommen und er ist Gott und Mensch gleichzeitig gewesen. Und das ist das, was eigentlich meine letzte Frage ist und der letzte Punkt. Was haben wir verstanden? Wenn man gewisse Gleichnisse, die wir jetzt nur so überflogen haben, einfach von dem Reich der Himmel, findet auf dieser Erde statt, ohne König, der kommt dann noch. Und dann wird er das tausendjährige Reich aufrichten und die Gerechten werden mit ihm dort herrschen. Wird schön sein. Aber was glauben wir bis dann? Was ist denn heilsrelevant? Und ich denke, ganz wichtig ist, und jetzt renne ich offene Türen ein, das glaubt ihr auch schon lange, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Er ist auf die Erde gekommen. Er war da gewesen und er ist der König der Könige. Und er hat alles in der Hand, auch wenn es heute manchmal nicht so aussieht. Wir haben das Gefühl, die Weltgeschichte wird wahrscheinlich von ein paar ganz grossen Despoten geführt oder von ein paar Terrororganisationen oder weiss ich was. Und doch hat Gott überall alles in Hand. Er weiss, Menschen sind böse. Sie werden sich Böses tun. Und das passiert leider. Und es passiert nicht nur in der Welt aus, es passiert auch innerhalb von Familien und innerhalb von Gemeinden, erleben wir auch, dass man einander Böses tun kann. Zum Glück können wir Vergebung haben und Vergebung geben. Das ist so wichtig immer wieder. Jesus hat uns durch sein Blut erkauft, indem er am Kreuz unsere Schuld gedreht hat und sie gesühnt hat. Es reicht übrigens für die ganze Welt. Steht im 1. Johannesbrief, aber nicht nur die unseren, sondern die der ganzen Welt. Also wer auch immer will, zu Jesus kommt und um Vergebung bittet, der kann Vergebung haben. Jesus hat Schuld gesühnt. Und nur in ihm sind wir gerechtfertigt und von aller Schuld befreit und gereinigt. Es ist in keinem anderen das Heil. Es gibt nur ihn als Weg. Das ist ganz klar. Es gibt Menschen, die mir sagen, ja, Jesus, das war ein guter Mensch, der hat gute Sachen gemacht und gute Sachen gesagt. Und ja, das mit dem Wunder hat man halt ein bisschen dazu gedichtet und so. Und dann sage ich dir aber, das ist gar nicht möglich. Wenn Jesus tatsächlich nicht Gott ist, nur ein Mensch, dann ist er kein guter Mensch. Dann ist er ein Lügner und dann ist er ein Verführer und dann ist er ein Verbrecher. Hat er Zeug gesagt, das gar nicht stimmt. Also er kann nicht Gott sein und trotzdem ein guter Mensch, das geht nicht auf. Dann ist er ein schlimmer Verführer, wenn er nicht Gott ist. Das ist heilsrelevant. Wir müssen ihn erkennen als Gott, der auf die Erde ist gekommen, um uns zu retten. Ohne ihn sind wir hoffnungslos verloren, weil wir sind Sünder. Und das ist eben ein Hindernis, das Erkennen, ich bin Sünder. Ich bin von Natur aus gar nicht gut. Wie man es immer probiert einzureden. Nein, ist eben nicht so. Ich brauche Erlösung. Wenn wir aber Gott wollen finden, wollen erkennen, dann gibt er uns sich auch zu erkennen. Und dann können wir glauben. Und Glauben ist nach meiner Meinung wahrscheinlich so ziemlich das Persönlichste, was es überhaupt gibt. Das entscheidest du, was du glaubst. Man kann im schlimmsten Fall von jemandem ein Lippenbekenntnis erzwingen. Aber glaube nie. Du glaubst das, was glaubst. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird unser Glaube gestärkt, der richtige Glaube. Wir müssen da immer wieder schärfen am Wort Gottes und da drauf schauen. Und dann braucht es eben Sündenerkenntnis, ja, ich bin tatsächlich ein Sünder. Und dann braucht es Sündenbekenntnis. Ich muss das Gott sagen und ich muss ihn um Vergebung darum bitten. Und wenn ich die Vergebung bekommen habe, dann gebe ich ihm als Dank mein Leben. Jetzt gehört es dir. Du bist Herr über mein Leben. Du darfst führen. Und darum finde ich es so interessant, dass man, wo man Kapiteleinteilung hat gemacht in der Bibel, ist nicht unbedingt inspiriert, aber meistens sehr schlau gemacht und sehr gut gemacht, dass noch die Geschichte von den Nazarener am Schluss noch drin steht. Das ist ja kein Gleichnis. Wo er die Gleichnis beendet hatte, steht dort, ist er von dort weggezogen und nach Nazareth gegangen, in die Synagoge, hat gelehrt. Und dort haben sie gesagt, ist doch der Sohn vom Zimmermann, Tochter von der Sohn von der Maria, hat Brüder und Schwestern bei uns und sie nahmen Anstoß an ihm. Und dort ist der Unglaube geblieben. Und dort hat er nicht viel Wunder gemacht. Es ist halt wirklich eine Angelegenheit vom Glauben, wenn ich mit der Bibel umgehe. Ob ich sie als wahr anschaue und möglichst wörtlich nehme, oder ob ich sage, ja, ja, das kann man auch etwas anders auslegen und so. Jetzt bei diesen Gleichnissen habe ich 2, 3 Beispiele gezeigt, wo es verschieden ausgelegt wird und mir nicht einmal Sorgen macht, dass das jetzt ein bisschen verschieden ist. Aber diese Sachen da, die müssen ganz klar stehen. Unser Glaube muss auf dem Wort gründen. Ich habe letztens eine Reportage gesehen, im Fernsehen, über Billy Graham. Und der Billy Graham hat nachher ein Theologiestudium gemacht, eine Bibelschule gemacht und hat Kollegen gehabt, die an der Universität Theologie studiert haben. Die haben etwas anderes gelernt als er. Bibelkritische Methoden. Und er nicht. Und dann haben sie mit ihm diskutieren. Und dann hat er sich das sehr zu Herzen genommen und hat gesagt, das könnte ja sein. Jetzt muss ich mich mit dem auseinandersetzen. Ist jetzt wirklich die Bibel wahr oder ist das Menschenwort und kann man da ein bisschen rein interpretieren, wie die das sagen und so? Und er hat, ich weiss nicht, wochenlang oder monatelang gekämpft. Und unter anderem ist er mit seiner Bibel in der Nacht in den Wald spazieren. Aber wieder gelesen und gekämpft und gebetet und gemacht. Und irgendeinmal kommt er an einem Baumstrunk vorbei. Den Baum haben sie abgesagt, relativ hoch. Der Baumstrunk war der, fast wie eine Kanzel. Dann hat er seine Bibel aufgetan und draufgelegt. Dann ist er dort geblieben stehen. Dann hat er gesagt, es muss doch eine Sache vom Glauben sein. Und jetzt, Herr, jetzt will ich glauben, dass das wahr ist. Und nicht Menschenlehre. Und dort hat er sich entschieden. Das Wort Gottes ist wirklich Wort Gottes. Das kann man nehmen, so wie es ist. Und Gott wird mir schon zeigen und das öffnen Schritt für Schritt. Ein kleines Beispiel, wenn ich sage, so wörtlich wie möglich. Warum sage ich denn noch wie möglich? Also wenn es zum Beispiel heisst, wenn dir deine Hand einen Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Und ich sehe nur Leute mit 2 Händen da. Das nehmen wir nicht wörtlich. He? Klar, das ist eine Hyperbel. Eine sprachliche Stilform. Man benutzt eine massive Übertreibung, um zu zeigen, wie schlimm eine Sünde eigentlich ist. Gescheitsten würdest du Hang abholen, wenn die dich nur zum Sündigen verführt. Ja, ist ein Hyperbel. Ich denke, so darf man das sagen. Und wenn dann unser Glaube sich auf diese Tatsachen stützt, da hier, dann finde ich es super, dann ist es schön. Darum können wir uns freuen, dass wir eines Tages werden im Reich von unserem Vater sein. Wenn wir den Glauben haben, ja Gott, nach der Bibel, das Grundlage ist, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wir dürfen uns freuen darauf, einmal in diesem Reich zu sein. Wir dürfen jetzt schon Vater zu Gott sagen, unseren Gebet. Und einmal werden wir leuchten wie die Sonne im Reich von unserem Vater. Das wird uns sicher zum Leuchten bringen. Und es ist nicht verboten, schon jetzt in diesem Leben ab und zu ein bisschen zu leuchten. Ich werde noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort auftust, dass du uns zeigst da drin. Ja, du bist mit uns in dieser Welt, aber wir leben in einer Welt, wo Böses und Gutes nebeneinander ist. Und da haben wir unsere Kämpfe. Wir haben manchmal Unverständnis, wir haben manchmal Sorgen, wir haben Nöte. Und manchmal tun wir jemandem etwas zu leid und müssen um Vergebung bitten. Danke, dass du uns immer wieder Kraft kannst geben, wenn wir Fehler machen, das zuzugeben, um Vergebung zu bitten. Dass wir dir nachfolgen wollen, dass wir unser Leben nach deinem Wort ausrichten und dir hergeben, dass du sie kannst leiten. Danke von ganzem Herzen. Bist du unser Vater, hast du uns angenommen als deine Kinder und dürfen wir einmal dann wirklich in deinem Reich sein, wo du dann als König gegenwärtig bist. Hab Lob und Dank dafür, Herr.